Die Kunst zur Ruhe zu kommen. Wie geht's euch mit diesem Wort Ruhe? Ich finde, es ist ein wirklich wunderschönes Wort. Und viele von uns sehnen sich genau danach, nach dieser Ruhe. Und ich denke, Ruhe gehört zu den größten Sehnsüchten unseres Lebens heute. Ich habe gestern mal versucht, zusammenzubekommen, was vielleicht meine größten Sehnsüchte sind oder die größten Sehnsüchte von uns Menschen. Vielleicht heißt es, Wert zu haben, etwas Sinnvolles zu tun, versorgt zu sein, in Sicherheit zu leben, gesund zu sein, Hoffnung zu haben, im Frieden zu leben, Teil von etwas Bedeutendem zu sein, aber eben auch Ruhe zu haben und Ruhe zu erleben. Das Wort Ruhe, das fiel mir erst vor zwei Tagen so auf, hat ja eine ganz große Bedeutung im deutschen Sprachgebrauch, wahrscheinlich in allen Sprachen. Ruhe bedeutet ja zum einen einmal Erholung, es bedeutet Auszeit, eine Atempause zu haben, eine Pause zu haben. Ruhe bedeutet aber auch ausgelassen zu sein, ausgeglichen zu sein, gelassen zu sein. Als drittes heißt Ruhe bestimmt auch Stille, was hier gerade nicht ist, weil irgendwelche Maschinen arbeiten und ich frage mich, wer arbeitet am Sonntag? Gut, vielleicht die Deutsche Bahn oder egal. Ruhe ist ungestört sein, die Abwesenheit von irgendetwas oder irgendjemand. Aber Frieden bedeutet auch so viel wie Harmonie. Shalom, in Ruhe zu sein mit sich selbst. Und in dieser Serie, die Kunst zur Ruhe zu kommen, die wir heute abschließen, in dieser Serie geht es darum, welche Rolle spielt Jesus im Blick auf diese Ruhe? Was hat er mit dieser Ruhe für unser Leben zu tun? Wir haben schon drei starke Predigten gehört von Silvanus, Frauke und von Silvanus. Falls ihr Ruhe habt in den nächsten Tagen, hört sie euch gerne noch einmal an, falls ihr nicht alle von denen mitbekommen habt. Ich fand die sehr, sehr gut und auch sehr bewegend und die gehören auch alle vier zusammen. Und wenn ihr sagt, Jürgen, heute, du hast aber vieles nicht gesagt, das stimmt. Die anderen drei haben ja auch schon Dinge gesagt. Letzte Woche saß ich mit einem Wegbegleiter im Café, Café Mai. Wir kennen uns schon seit über 40 Jahren. Wir haben uns länger nicht gesehen und gesprochen über dieses und jenes. Wie geht's dir, wie geht's mir in deinem Leben, in deinem Glauben? Was musst du, was tue ich? Und da kam der Gedanke auf, es wäre doch gut, mal wieder das Markus-Evangelium zu lesen. Das ist eins von den ganz kürzeren Geschichten über das Leben von Jesus, das Markus-Evangelium. Und ich habe dann auch damit angefangen, weil was wir besprochen haben, habe ich umgesetzt. Und ich habe letzte Woche ganz viel in Markus Kapitel 1 gelesen. Und die Kapitel 1, die Verse 1 bis 13, ich dachte, das passt irgendwie auch sehr schön als Abschluss in diese Predigtserie. Sandra, du hast heute Lobpreisleitung. Ich habe dich gefragt, kannst du uns noch einmal diesen Bibeltext vorlesen? Markus 1, 1 bis 13.
Der Anfang der guten Nachricht. In diesem Buch ist aufgeschrieben, wie die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, ihren Anfang nahm. Es begann, wie es im Buch des Propheten Jesaja angekündigt wurde. Ich sende meinen Boten vor dir her, sagt Gott, damit er den Weg für dich bahnt. In der Wüste ruft einer, macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt, ebnet ihm die Straßen. Dies traf ein, als der Täufer Johannes in der Wüste auftrat und den Menschen verkündete, kehrt um und lasst euch taufen, denn Gott will euch eure Schuld vergeben. Aus dem ganzen Gebiet von Judäa und aus Jerusalem strömten die Leute in Scharen zu ihm hinaus, bekannten öffentlich ihre Sünden und ließen sich von ihm im Jordan taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und um die Hüften einen Ledergurt. Er lebte von Heuschrecken und dem Honig wilder Bienen. Er kündigte an, nach mir kommt der, der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, mich zu bücken und ihm die Schuhe aufzubinden. Ich habe euch mit Wasser getauft, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Zu dieser Zeit geschah es. Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes, Entschuldigung, zu dieser Zeit geschah es. Jesus kam aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich von ihm im Jordan taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte zu ihm: Du bist mein Sohn, dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt. Gleich danach trieb der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan auf die Probe gestellt. Er lebte mit den wilden Tieren zusammen und die Engel Gottes versorgten ihn.
Sandra, ich nutze wieder die Chance, das kennen wir ja schon. Wenn du den Text gelesen hast, was so die ersten Lesen, was hat dich am meisten beschäftigt? Bist du irgendwo hängen geblieben?
Ja, an zwei Stellen tatsächlich.
Zwei.
Einmal an, warum wird beschrieben, was Johannes anhat und warum isst er Heuschrecken und Honig? Das war so mein allererster Gedanke. Aber ich bin so zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich einfach nur sagen sollte, dass Gott eben nicht immer die auswählt, die so in der Welt irgendwie was sind und dass er halt auch manchmal mit merkwürdigen Menschen was machen kann. So habe ich mir das erklärt.
Also eine Chance für uns beide, ja? Sagst du?
Ja. Und das andere ist, ich habe mich gefragt, warum Jesus sich taufen lassen musste oder warum er das getan hat, weil eigentlich ist er ja ohne Sünde und eigentlich ist er ja der Einzige, der nicht getauft werden müsste. Das war so, da habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt. Und bin aber auch zu keinem Ergebnis gekommen. Es war halt der Anfang. Es sollte so sein, vielleicht um es den Menschen zu zeigen, dass er der Sohn Gottes ist.
Also die Predigt geht darauf auch nicht ein, aber ich stelle mir immer vor, dass Jesus all das mitgemacht hat. Er wurde ja auch geboren und er hat das gemacht, was alle anderen um ihn herum auch getan haben, ist damit eingestiegen. Aber könnte man noch mal eine Bibelarbeit drüber machen. Ne? Aber zweite Frage, wenn wir sagen ja immer, Bibel hat noch was mit uns zu tun, wir finden uns darin wieder. Hat dich für dein Leben irgendwas angesprochen, was vielleicht schon drin ist oder was neu rein soll?
Also angesprochen hat mich wie immer, dass Jesus in der Wüste war, dass er 40 Tage lang, nachdem er halt dieses große Erlebnis erlebt hat, dass Gott ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, dass er dann erstmal 40 Tage in die Wüste musste und auf die Probe gestellt wurde. Also ich finde das immer toll zu wissen, dass mein Gott nicht ein Gott ist, der von oben herab irgendwie irgendwas bestimmt und gar keine Ahnung hat, wie es mir geht, sondern dass er eben durch die gleichen Dinge, die ich gehe, auch gegangen ist oder ähnlich. Mhm. Und dass er eben ganz nah ist und nicht irgend so ein ferner Gott.
Ja. Dankeschön. Die Kunst, zur Ruhe zu kommen. Wenn wir jetzt diesen Text uns nochmal so, ich finde den so bildlich und so schön, den Sandra uns eben vorgelesen hat, da geschieht ja ganz viel, da ist Lebendigkeit. Und dieser Text sagt, dass das Ruhe im Leben für Jesus nicht bedeutet, irgendwie wenig zu tun oder langweilig zu sein, sondern in der Gegenwart Gottes zu leben. Ich tippe, dass die meisten von uns mit dem Gedanken der Ruhe als erstes verbinden, im Blick auf Urlaub zum Beispiel, weniger Termine, weniger Aufgaben, weniger Verantwortung. Ich dachte, wie sieht denn mein Morgen aus? Ich stehe morgens auf, ich habe ein erstes Frühstück, dann lese ich in meiner Bibel, dann haben wir noch ein zweites Frühstück. Das erste ist sehr klein, das zweite ist ein bisschen größer. Und dann kommt als erstes mein Kalender, mein To-Do-Programm, und mein To-Do-Programm ist so toll, da schickt mir auch immer eine E-Mail mit den To-Dos für den heutigen Tag, und ich denke manchmal, kann man das irgendwie stoppen, und ich überlege dann heute, was von den Dingen tue ich heute und was von denen verschiebe ich auf morgen. Und deshalb finde ich überrascht dieses Markus 1 so sehr, dass hier Markus beschreibt Jesus, wenn ihr das ganze Kapitel lest, ich hatte ja im Newsletter am Freitag dafür geworben, mal das ganze Markus-Evangelium Kapitel 1 zu lesen. Falls ihr den Newsletter nicht bekommt, sagt mir gerne Bescheid, dann kriegt ihr den auch. Und das ganze Kapitel 1, das wirkt so wie ein Notarzt im Dauereinsatz. Predigten, heilen, Dämonen austreiben, Menschenmengen, Kranke, Konflikte. Und in all dem wirkt Jesus irgendwie nie gehetzt. Weil die Ruhe im Leben von Jesus beginnt nicht mit Freizeit, sondern sie beginnt mit Identität. Markus erzählt ja dann diese ganz interessante Geschichte, über die wir eben noch kurz gesprochen haben, Sandra, dass bevor Jesus predigt, bevor er heilt, bevor er Wunder tut, geschieht dieser Moment seiner Taufe. Der Himmel öffnet sich, der Heilige Geist ist präsent. Und das eine, was geschieht, ist, ja, Jesus geht auch den Weg, den wir alle gehen. Aber was auch geschieht, ist nochmal dieser ganz starke Zuspruch des Vaters im Himmel in das Leben von Jesus Christus hinein. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Also Jesus sagt ihm nicht, jetzt geht's los, jetzt musst du dich beweisen, jetzt wollen wir mal sehen, wie du all diesen Erwartungen der To-Do-Liste gerecht wirst. Und ich stell mir vor, ein Sohn Gottes hat eine ziemlich lange To-Do-Liste. Das Erste, was Gott sagt, ist, du bist. Und wenn wir ein bisschen weiterlesen in der Bibel, dann gibt es ganz, ganz viele Bibelstellen im Neuen Testament, die sagen, die das Gleiche über Christen sagen, die sagen, wenn du an Gott glaubst, dann bist du geliebter Sohn, dann bist du geliebte Tochter, dann bist du geliebtes Kind. Und vielleicht könnten wir das auch so sagen, was hier geschieht, etwas frei nach Markus 1, Vers 11, dass Gott sagt dir in Verbindung mit Jesus, du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich Freude. Das ist wahrscheinlich das Evangelium in einem einzigen Satz, dass das Leben sagt, leiste, performe, zeige etwas, dann bist du wertvoll. Aber der Vater sagt, du bist geliebt und deshalb kannst du aktiv und lebendig leben. Frauke hat in ihrer Predigt vor 2 Wochen gesagt, unsere Ruhe beginnt nicht bei unserer Leistung, sondern bei Gottes Zusage. Und dann geschieht dieses Unfassbare, finde ich, dann nach dieser riesengroßen Bestätigung, nach diesem Zuspruch, Gottes Geist spricht zu meinem Herzen, nach dieser Taufe wird Jesus zunächst einmal in die Stille geführt. Jesus wird in die Ruhe geführt. Gleich darauf drängt der Heilige Geist Jesus in die Wüste zu gehen. Jesus wird nicht auf eine Bühne geschickt, auf eine Predigtreise. Er wird nicht gesendet, die ersten Wunder zu tun, keine To-Do-Liste, sondern in die Einsamkeit. In die Ruhe, in die Stille, in die Abgeschiedenheit, in das Nichts. Warum? Immer in der Bibel hat die Wüste ja eine doppelte Bedeutung. Die Wüste ist entweder ein Ort der Prüfung oder auch ein Ort der Begegnung. Wenn ihr letzte Woche die Predigt von Silvanus gehört habt oder noch nachhört, Elia in der Wüste, er begegnet dort Gott ganz besonders. Johannes ist ja schon in der Wüste, isst da eben diese Honig und diesen Heuschrecken. Wahrscheinlich gab es da keine anderen Geschäfte, deswegen musste er sich wahrscheinlich davon ernähren. Aber jetzt wird Jesus da auch hingeschickt. Der Geist führt Jesus nicht zuerst in die Aufgabe, sondern in die Beziehung. In das Wir, in die Abhängigkeit. Und in anderen Evangelien wird diese Wüstenzeit ja noch viel ausführlicher beschrieben. Und wir ahnen ziemlich schnell, das war keine Stille, das war auch keine echte Ruhe. Das waren 40 Tage Versuchung, Entbehrung. Und vielleicht hätten wir gesagt, aber so habe ich mir meine Auszeit nicht vorgestellt. Und gleichzeitig lesen wir bei Markus, Engel dienten ihm. Auch das war letzte Woche in der Predigt von Silvanus, wo diese Engel Elia dienen. Und vielleicht sagst du, ich bin gerade auch in so einer Art Wüste. Vielleicht ist es Krankheit, vielleicht Arbeitslosigkeit, vielleicht ist ein Traum zerbrochen, den du hattest, Vielleicht erlebst du Trauer, Unsicherheit, Lebensumstände. Und vielleicht wolltest du gar nicht in diese Wüste, in der du gerade bist, aber andere haben dich da reingeschickt. Und wenn wir diesen Text hier nehmen, dann könnte man hoffen, dass die Wüste vielleicht viel mehr ist als ein unangenehmer Moment, eine unangenehme Zeit, sondern ein Ort, wo Jesus besonders uns begegnet, dir begegnet, mir begegnet. Jedenfalls legt dieser Text die Vermutung sehr nahe. Und wenn man dann weiterliest nach Vers 12, die nächsten Verse, dann geht es wieder los. Markus benutzt ständig Worte wie sofort, sogleich, unmittelbar. Jesus scheint kaum Luft zu bekommen, die Menschen stehen Schlange, allen wollen zu ihm, die Stadt ruft nach ihm. Wir erleben aber Jesus niemals als hektisch oder getrieben, sondern in der Gemeinschaft mit seinem Vater. Und dann kommt so ein richtig schöner Vers, den wir eben nicht gehört haben im Bibelwort. Vers 35, frühmorgens, als es noch dunkel war, ging Jesus an einen einsamen Ort und betete. Vielleicht sagst du, ja, es ist im Winter auch viel einfacher als im Sommer. Da muss man viel früher aufstehen. Aber Jesus beginnt seinen Tag damit, dass er in die Einsamkeit geht, in die Dunkelheit, bevor die Welt und seine Freunde ihn beanspruchen. Ich denke, es bedeutet, dass Jesus seinen Tag nicht mit den Erwartungen anderer beginnt, sondern damit, dass er in der Gegenwart seines Vaters ist. Ich weiß nicht, wie eure Tage beginnen, aber oft beginnen Tage damit, dass wir erstmal unsere Nachrichten lesen, WhatsApp gucken oder wo immer ihr seid, in den Kalender gucken, die Mails lesen, die Themen des Tages lesen, die Schlagzeilen in der Tageszeitung, gucken, ob die Welt eigentlich noch steht. Und schon nach 3 Minuten oder 2 Minuten oder 1 Minute ist unser Kopf gefüllt mit all den Dingen, die ich dann gelesen habe in diesem Augenblick, die ich gedacht habe, die ich gesehen habe, die ich reingelassen habe in mein Leben. Und Jesus beginnt anders. Er sagt, mein Tag soll damit beginnen, bevor wir uns die erste Brieftaube angucken, erstmal frühmorgens, als es noch dunkel war, wo nichts los ist, geht Jesus an einen einsamen Ort, um zu beten, weil seine Identität nicht von der Erwartung anderer Menschen abhängt, sondern von ihm selbst. Ruhe beginnt mit Identität. Und ich frage mich, ob unser Leben nicht oftmals anders aussieht. Dass wir ganz stark die Bestätigung und das Mitleben anderer benötigen, um unsere Identität zu finden, um zu klären, wer wir sind. Oder ob wir sagen können, ich beginne meinen Tag, mein Leben aus dieser Identität mit dem Vater. Was wir hier begegnen oder wem wir hier begegnen, das ist ein Gedanke, den Gott schon am Anbeginn der Zeit eingeführt hat. Das war nämlich der Gedanke des Sabbats. Der Sabbat bedeutete ja, man sollte einen ganzen freien Tag haben, frei von Verpflichtungen, frei von Veranstaltungen, frei von To-Dos. Einen freien Tag, um mit Gott in Gemeinschaft zu sein. In der Schöpfungserzählung zu Beginn der Bibel wird hier erzählt, dass Gott die Welt in 6 Tagen schafft. Das ist diese 6-Tageserzählung. Und dann am 6. Tag wird auch der Mensch geschaffen. Und der 7. Tag, also der erste ganze Tag, den die Menschen erlebt haben, war eben nicht ein Arbeitstag, sondern das war der Sabbat. Der Ruhetag Gottes. Der erste Tag, den die Menschen erlebten, war der freie Tag der Woche. Das heißt, Menschen arbeiten nicht, um Ruhe zu finden, sondern sie haben die Ruhe, um zu arbeiten. Sie arbeiten nicht, um Gott zu finden, sondern weil Gottes Liebe da ist, gehen sie in ihre Arbeit. Und so steckt schon das Evangelium in dem ersten Kapitel der Bibel. Nicht Leistung wird mit Ruhe belohnt, sondern aus der Ruhe bei Gott, mit Gott folgt mein Leben. Und genauso lebt Jesus hier. Später wird Jesus sagen, der Mensch ist nicht für den Sabbat gemacht, sondern der Sabbat für den Menschen. Das heißt, Sabbat war nie gedacht als eine Regel, als ein Ritual, als eine Verpflichtung, sondern als ein Geschenk. Weil Gott weiß, dass wir vergessen, wer wir sind. Und Sabbat bedeutet, ein Tag wird die Welt auch ohne mich funktionieren. Vielleicht sogar ein bisschen besser. Ein Tag in Ruhe, ein Tag in Freiheit, ein Tag in Demut, ein Tag in Bescheidenheit. Und Jesus erfüllt den Sabbat nicht, indem er ihn abschafft, sondern indem er zeigt, wie der Sabbat eigentlich gemeint war. Der Gedanke war nicht, einen Tag nichts zu tun, sondern einen Tag ganz bewusst, noch bewusster als sonst, mit Gott zu wohnen, bei Gott zu wohnen. Es ging nicht um einen Kalendereintrag, es ging um eine Lebenshaltung. So, wenn wir das jetzt auf uns anwenden wollen, ich habe jetzt keine lange To-Do-Liste zur Ruhe und zur Stille, sondern ich möchte mit euch 5 Fragen teilen. Die erste wird ein bisschen länger und die Fragen danach werden auch ganz kurz. 5 Fragen zu dem Text aus Markus 1 für unser Leben. Die erste Frage ist, wie in meinem Leben schaffe ich Raum? Wie schaffe ich Raum für Gott? Weil zu Beginn des Markus-Evangeliums haben wir ja diesen Vers eben schon gehört. In Markus 1, Vers 3 steht, schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. So, das ist so dieser erste Auftrag, der in der Bibel hier im Evangelium von Markus an den Menschen gestellt wird. Schafft, macht Raum, schafft irgendwie Raum für Jesus, ebnet euch einen Weg. Wenn etwas Neues in mein Leben kommen will oder in dein Leben kommen will, dann muss es Platz haben. Wenn kein Platz ist, kommt nichts Neues in mein Leben rein. Und die Bibel verspricht hier, wenn wir innerlich und zeitlich und in Gedanken Platz schaffen für Jesus, dann wird der Heilige Geist, Jesus, er wird diesen Raum füllen, wird seine Ruhe geben. Und Platz zu schaffen ist manchmal vielleicht gar nicht so einfach. Stell dir vor, du hast ein Haus und willst Platz schaffen für eine größere Küche, dann musst du vielleicht eine Wand rausnehmen, vorher musst du die Decke abstützen, dann brauchst du zig Handwerker. Also man macht nicht so einfach Platz für eine größere Küche. Man muss richtig viel dafür investieren und tun. Das wird staubig, das wird schmutzig, das ist anstrengend. Es ist nicht so einfach. Und die Frage in meinem Leben ist, was belegt so viel Raum, dass kein Raum ist für anderes? Neulich hat mein Telefon gesagt, ich möchte nicht mehr funktionieren, weil ich habe keinen Platz mehr. Da habe ich mir meinen Speicher angeguckt und ich habe den aus Versehen vollkommen zugemüllt, erstmal aufgeräumt, Hälfte rausgeworfen und da, mein Telefon klappt wieder. Eure Laptops, PCs, all die Dinger, egal ob ihr bei Windows oder Apple seid, die funktionieren ja alle so. Wenn diese Festplatte voll ist, dann arbeitet der ja nur noch ganz, ganz langsam. Und dann ist da kein Platz für etwas Neues. Menschen, also wir oder manches in unserem Leben braucht ein Ja und manches braucht ein Nein. Manche Dinge brauchen ein Ja, andere Dinge brauchen ein Nein. Manche Menschen brauchen ein Ja, wenn du sie einladen willst, und manche brauchen auch ein Nein, wenn sie dir und deinem Leben nicht gut tun. Die Frage muss jeder für sich selber beantworten. Wie schaffe ich in meinem Leben Raum? Ich würde euch gerne diese Frage mitgeben. Wie beginne ich meinen Tag? Ich glaube, was aus unserem Leben werden wird, hängt viel damit zusammen, wie wir diese Frage beantworten, auch wie wir mit den Dingen umgehen, die uns an diesem Tag begegnen werden. Die dritte Frage: Habe ich Zeiten ohne andere? Also ich meine ohne andere Menschen. Also Jesus scheinbar brauchte diese Zeit ohne seine Freunde, ohne all die Menschen, die er ja liebt, aber er brauchte Zeit ohne andere, die er mit seinem Vater gefüllt hat. Ich denke, wenn er diese Zeit brauchte, brauchen wir sie auch. Wer bestimmt meinen Kalender? Vielleicht ist deine erste Reaktion so eine blöde Frage, Jürgen, mein Kalender ist ja bestimmt. Da sind Dates, da sind Termine, da muss ich zur Arbeit, da muss ich die Kinder abholen, da muss ich dies, da muss ich jenes. Aber ich stelle die Frage trotzdem mal, was würde es für dich bedeuten, deinen Kalender vielleicht anders zu bestücken, anders zu füllen, wenn du sagst, ich möchte aber Raum für diese Ruhe schaffen, und das liegt an jedem von uns. Und die fünfte Frage hängt damit ganz eng zusammen. Wie kann ich meinen Sabbat feiern? Und vielleicht bedeutet Sabbat für dich ja nicht, dass du einen ganzen Tag überhaupt nichts anderes tust, als mit Gott zu verbringen. Vielleicht heißt es einen halben Tag oder vielleicht auch nur 3 Stunden. Einmal in der Woche einen Tag oder einen ganzen Abend. Jeder von uns wird ja seine eigenen Wege finden. Jeder hat sein eigenes Leben. Vielleicht eine Zeit, die ich auch verbringe, zusammen, vielleicht sogar mit Freunden, zusammen mit einem guten, langsamen Essen, mit einem Gottesdienst, mit einem Spaziergang, mit Stille, mit Freude. Sabbat war immer gedacht als so ein Freudentag der Familie in der Gegenwart Gottes. Sabbat war nicht gedacht als ein Verzichtstag, sondern als ein Tag der Rückbesinnung dahin, wo mein Leben eigentlich hingeht. So, wir kommen zum Schluss dieser Predigt und auch zum Schluss dieser Predigtserie. Nochmal zu dem Begriff der Ruhe. Vielleicht verstehen wir manchmal Ruhe falsch, indem wir sagen, Ruhe bedeutet Stille. Oder wir sagen, Ruhe ist das Ziel. Ich denke, heute ist deutlich geworden, Ruhe ist der Ausgangspunkt. Also Jesus hoffte nicht, irgendwann zur Ruhe zu kommen, sondern Ruhe war sein Startpunkt in das Leben, in die Woche, in den Tag. Ruhe heißt vielleicht nicht, mach weniger und hör auf, sondern heißt vielleicht zuerst, dass Gott sagt, sei erstmal bei mir und dann erfülle deine vielen Aufgaben. Und dann kann man auch in einem gefüllten Kalender einen ganz ruhigen Geist haben. Und ich habe gestern noch ein Zitat von jemandem gelesen, der sagte, Jesus war nicht ausgeglichen, er war hingegeben. Ob du den Satz magst, weiß ich nicht, er war nicht ausgeglichen, er war hingegeben. Und jemand meinte, manchmal klingt Ruhe fast wie ein Wellnessprogramm für Christen. Genug Schlaf, genug Balance und genug Self-Care. Und das alles hat natürlich auch seinen Platz. Markus 1 zeigt aber eben auch, dass es noch etwas Tieferes als das gibt. Eine Ruhe, die in unser Leben kommt, die nicht bedeutet, dass ich keine Termine habe, sondern ich kann mich verschenken, weil meine Identität ist, in Jesus diesen Tag zu leben. Und dann wäre Ruhe nicht das Gegenteil von Aktivität, sondern das Gegenteil von Getriebensein. Und ich zitiere Sandra am Ende dieser Predigt. Es ist egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Ein Gedanke der Ruhe hinter mir, in Gott, in Jesus, die mir hilft, in den Tag hineinzugehen. Amen.